Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 45. Statt des Gebetes an Mitra sprach Zoroaster eines zu Ahura Mazda. Es kam aus tiefster Seele und ließ alle anderen Seelen mitschwingen. Danach sprach er. Er erinnerte sie daran, dass die neue Zeit angebrochen sei. Gott habe den Wegbereiter des Cao Xiant gesendet. Der Helfer werde folgen, wenn die Erde zu seinem Empfang bereitet sei. Dazu aber könne jeder beitragen, wenn er sich selber bemühe, dem Heiligsten würdig zu begegnen. Es sei an der Zeit, Ahura Mazda zum alleinigen Herrscher über die Seelen zu machen, der er immer gewesen war. Nun sollten alle Menschen wissen, dass die, die sie bisher als Götter angebetet hatten, treue Diener des allerhöchsten Gottes seien. Ein Ende müsse der Götterdienst haben. An seine Stelle dürfe der Gottesdienst treten. Und da Gott so unendlich viel erhabener sei als die Götter, so müssten sich die Menschen auch viel mehr bemühen, ihm zu dienen. Ein innerer Ernst müsse über die Seelen kommen. Sie müssten lernen, im Willen des Ewigen zu leben. Damit sie das aber könnten, habe Gott sich erbarmend geneigt und seinen heiligen Willen zum Wort werden lassen. Er habe seinen Willen in Gebote geformt, die alle Menschen sich ins Herz schreiben sollten. Und langsam und feierlich sprach der Wegbereiter die heiligen Gebote, die er erhalten hatte. Danach dankte er Gott in innigem Gebet für diese Gnade und entließ die Menschen. Den Frauen aber gestattete er, sich Feuerbrände mitzunehmen, wie es bisher der Brauch gewesen sei. Die Flammen brennen Ahura Mazda zu Ehren. Denket an ihn und lasset eure Seelen leuchten. Als dann später die Männer wieder erschienen und sich lagerten, erzählte Zoroaster von den Dienern Gottes, den Großen und den Kleinen, und sagte, dass es Gottes Wille sei, dass auch die Menschen sich einordnen in dieses weise Gefüge. Später fragten einige der Männer nach dem Atravan. Zoroaster sagte, er wollte kommen, doch muss ihn unterwegs etwas gehindert haben. Vielleicht trifft er morgen ein. Am nächsten Tage verkündete Zoroaster, dass es die Absicht sei, möglichst in jeder größeren Ortschaft einen Priester einzusetzen, der regelmäßig Versammlungen abhalten und die Leute unterweisen solle. Ich selbst will diese Priester lehren, dass sie die heiligen, ewigen Wahrheiten recht verkünden können, versprach Zoroaster. Wer nun von euch Freude und Zeit hat, seine Kraft ganz in den Dienst des Allerhöchsten zu stellen, der melde sich nachher, damit ich sehe, ob er geeignet ist. Wenn wir dann überall Andachten halten können, immer zur gleichen Zeit an allen Orten, dann wird durch unser Volk ein Emporschwingen gehen, das alle mitreißen muss. Dann werden wir uns recht bereiten können auf die herrliche Zeit, wenn der Cao Xiant vom Himmel herniederkommen wird, um unter uns zu leben. Meister, fragte ein Mann aus der Versammlung, gibt es noch andere Völker außer dem unseren? Wissen die anderen auch von dem kommenden Helfer? Oder musst du später noch zu anderen Völkern gehen, über die hohen Gebirge hinüber, um auch sie zu bereiten? Es gibt wohl noch andere Völker, sagte Zoroaster, doch ihnen wird Gott andere Wegbereiter senden. Jedem Volk den, den es haben muss, zu der Zeit, die Gott für die beste hält. Durch diese eine Frage aber wurden die anderen lebendig. Frage reihte sich an Frage, und voll Freude antwortete Zoroaster, sah er doch daraus, wie sie alle gepackt waren. Auch an diesem Tag hörten sie nichts von dem Atravan. Ebenso verging der dritte Tag, an dem Zoroaster die Gebote Ahura Mazdas im Einzelnen durchsprach, abermals Fragen gestattend. Ein Dankgebet schloss die Feier, die ungestört und tief bewegend verlaufen war. Aber die Menschen wollten noch nicht auseinandergehen. Zuerst meldeten sich etwa 20 junge Leute, die als Mobbits zu Zoroaster kommen wollten. Ihre Väter waren anwesend, so dass die Frage, ob sie daheim entbehrlich seien, sofort besprochen werden konnte. Danach beschied Zoroaster, dass sie in 6 Monaten in die Hauptstadt kommen und dort nach ihm fragen sollten. Sie waren enttäuscht, dass sie ihn nicht gleich begleiten durften. Er sagte ihnen, dass seine Pflicht ihn erst noch in eine entfernte Gegend riefe, dass er aber danach zu treffen sein werde. Dann erhob sich die Frage, Zoroaster habe einem Volksstamm ein Lied gelehrt, ob alle anderen das nicht auch haben dürften. Lächelnd willigte er ein, und es begann ein Wettsingen, das zuerst alles andere als schön war. Die Männerkehlen waren an Singen nicht gewöhnt. Schließlich aber begriffen sie, dass es auf Wohllaut und nicht auf lautes Schreien ankam. Da wurde es viel besser. Danach aber verlangte Zoroaster, dass der Platz und der Berg geräumt würden. Das Fest war so herrlich verlaufen, sie sollten alle eine Erinnerung an das Große, das sie erlebt hatten, mitnehmen und sich nicht das Erleben durch nachfolgende, weniger schöne Tage verderben. Das begriffen sie und gehorchten willig. Als alle geschieden waren, ließ Zoroaster den Platz wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. Dann machten auch Hafiz und er sich mit ihrem Tross auf den Heimweg. Gerade als sie den Berg verlassen wollten, hörten sie lautes Rufen. Aus entgegengesetzter Richtung kam der Atrawan mit seinen 7 Mobbits. Sie hatten sich so gründlich verirrt, dass sie die 3 Feiertage lang den Weg gesucht hatten. Einer der Mobbits berichtete es, während der Atrawan in trotzigem Schweigen verharrte. Er sah, dass Ahura Mazda sein Kommen nicht gewünscht und es rechtzeitig verhindert hatte. Aber er wollte noch nicht nachgeben. Zoroaster fragte den Mobbit, der Auskunft gegeben hatte, ob sie genügend Lebensmittel hätten. Der Jüngling bejahte. Da sah der Wegbereiter keinen Grund mehr zu bleiben. Mit freundlichem Zurufe entfernte sich der weiße Tross. »Wenn nun der Atrawan nochmals eine Feier auf dem Berge hält«, fragte einer der Mobbits. »Was schadet das?« entgegnete Zoroaster. »Mag er zu Mitra beten? Ahura Mazda kann es nicht berühren.« Nach einigen Tagen kamen sie in der Hauptstadt an. Nun hielt es Zoroaster nicht länger, er musste nach Yadasa sehen. Hafiz versprach ihm, inzwischen Gemächer für ihn und sein Weib herrichten zu lassen. Er wollte zu diesem Zweck an den Palast anbauen lassen. Auch ein geräumiges Gemach, groß genug, um die jungen Leute zu unterweisen, sollte angebaut werden. Wäre es nicht richtiger, wenn ein gesonderter Bau erstellt würde für diesen Zweck, meinte Zoroaster? Es wäre ja nicht beschwerlich, wenn ich mich zu den Unterweisungen an eine andere Stelle zu begeben hätte. Ich meine aber, dieser neue Bau müsste 2 große Räume umfassen, denn Yadasa wird die Priesterinnen auch unterrichten wollen und außerdem sollte Raum sein, um Andachten darin zu halten. Wir müssen auch noch 2 Bauten errichten, in denen die weiblichen und die männlichen Schüler wohnen und schlafen können, beschloss Hafiz. Er merkte schon, dass ihm die Zeit nicht lang werden würde bis zu des Wegbereiters Rückkehr. Aber eine Frage beschäftigte ihn noch. Zoroaster hatte gesagt, dass Andachten in dem Bau abgehalten werden sollten. »Wir haben noch nie anders gemeinsam gebetet als im freien Wegbereiter«, sagte er nachdenklich. Meinst du wirklich, es sei Ahura Mazda recht, wenn wir uns dazu in ein von Menschenhänden erbautes Haus einschließen? Bisher habt ihr ja auch nur einmal im Jahr auf dem Berge gemeinsam angebetet, Hafiz, gab Zoroaster zurück. Von jetzt an aber werden wir regelmäßig gemeinsam beten und über heilige Dinge sprechen. Das können wir in einer Stadt, in der allerhand Vieh durch die Straßen läuft, wo Boten aus anderen Orten kommen und gehen, nicht auf einem freien Platz tun. Daher meine ich, für diese Besprechungen müssten wir einen großen Raum haben, den wir würdig ausschmücken könnten. Nun war es auch Hafiz recht. Er freute sich sogar auf die Ausgestaltung dieses Raumes, an die er aber erst nach des Wegbereiters Rückkehr gehen wollte. Der Abschied von Jayava war herzlich. Zoroaster bangte, er werde bei seiner Rückkehr den Alten nicht mehr antreffen. Doch dieser tröstete ihn. Erst muss ich noch dein junges Weib segnen, Zoroaster, dann bin ich bereit, in andere Reiche zu gehen. Sadi, der zurückbleiben musste, sollte sich um die 5 Mobbits kümmern und ihnen von dem mitteilen, was er selber erlebt hatte. Zoroaster aber ritt mit Marzar fröhlich der fernen Gegend zu, wo Yadasa seinem Kommen entgegensah. Diesmal durfte er auf gebahnteren Wegen reiten. Obgleich seine Ungeduld ihn gern wieder über Stock und Stein getrieben hätte, waren die Kleinen nicht zu bewegen, den kürzesten Weg zu zeigen. Endlich aber war sein Ziel doch erreicht. Im Strahl der scheidenden Sonne lag die Ortschaft vor ihm, die ihm lieb geworden war, trotz der vielen Mühe, die sie ihm verursacht hatte. Bald waren die beiden Reiter entdeckt. Männer scharten sich um sie und während Marzar die Pferde unterbrachte, suchte Zoroaster sein Weib. Er fand sie inmitten einer Schar Mädchen, die ordentlich gekleidet beisammensaßen und nähten. Sie waren sich des Eindrucks, den sie auf Zoroaster machten, wohl bewusst. Und während Yadasa den Gatten begrüßte, nähten die Mädchen weiter, als müssten sie jahrelange Versäumnisse plötzlich wieder gut machen. Er machte ihnen die Freude, ihren Fleiß und ihr geordnetes Aussehen zu bewundern. Danach ließ er sich von Yadasa überall dahin geleiten, wo es etwas Neues zu sehen gab. Der Ort hatte sich verändert. Die Hütten hatten ein schmuckes Aussehen. Hier und da waren sogar kleine Verschönerungen angebracht. Auch einige Gärtchen hatte man angelegt. Eben kam Mursa mit einem Trupp junger Männer von der Jagd. Geordnet ging es beim Austeilen der Beute zu. Nicht mehr die Frauen mussten die Wildstücke in die Hütten schleppen, sondern dies taten jetzt die Männer. Zuletzt kehrte auch der Älteste zurück und freute sich, Zoroaster wiederzusehen. »Heute Abend will Mursa auf dem heiligen Platz zu uns sprechen«, berichtete er stolz. »Du kommst doch auch!« Zoroaster versprach es. Kaum fand er Zeit, Yadasa von seinen Erlebnissen zu erzählen. Das ging einige Tage. Danach erklärte Zoroaster, er müsse jetzt in die Hauptstadt zurückkehren, wo größere Pflichten seiner warteten. Er lasse ihnen Mursa, der sich Anara zur Gehilfin erkoren hatte. Das war allen recht. Sie hatten sich an Mursa gewöhnt und liebten ihn. Über Anara aber sprach Yadasa sehr lobend. Sie habe sich zum Besten geändert. Ihre gelegentlich ungestüme Tatkraft schade nichts. Das brauchten die Frauen von Zeit zu Zeit, damit sie nicht wieder in Träumerei und Trägheit verfielen. Nun unterrichtete Zoroaster sein Weib darüber, dass er die Absicht habe, zunächst in ihre Heimat zurückzukehren, um die Jünglinge zu holen, die ihn als Schüler begleiten wollten, und um die Frauen sicher heimzugeleiten. Und wie Zoroaster geplant hatte, so geschah es auch. Nasims Freude war groß, als er die Tochter wiedersehen durfte, noch größer, als er erfuhr, dass sie in Zukunft in der Hauptstadt im Palast des Fürsten leben würde. Er hatte gebangt, dass ein solches Leben, wie sie es jetzt geführt hatte, auf die Dauer zu beschwerlich für sie werden würde. Besseres aber konnte er sich nicht wünschen, als die Tochter im Palast des Fürsten geborgen zu wissen. Die jungen Leute waren froh, dass ihre Zeit endlich gekommen war. Yadasa wählte noch eine Anzahl Jungfrauen, die sie unterweisen wollte. Sie sollten zu Helferinnen, nicht zu Priesterinnen ausgebildet werden. Noch ehe die 6 Monate um waren, von denen Zoroaster gesprochen hatte, war er mit einem stattlichen Zuge auf dem Ritt in die Hauptstadt. Damit begann ein ganz neuer Lebensabschnitt für ihn. Seine Wanderzeit war abgeschlossen, wie vordem die Lehrzeit. Er war jetzt der oberste Priester in Iran, nicht mehr der Wegbereiter, sondern der Wegerhalter.